Sehr schön. Hallo, herzlich willkommen alle. Schön, dass ihr da seid und unserem nächsten folgenden Panel zuhören wollt. Mein Name ist Geraldine Bastian und ich freue mich sehr, hier auf der SIGIN zu sein und die nächste Session moderieren zu dürfen, die den Titel hat Adblocker an, Schranke runter, Paywall hoch. Der Hindernislauf um die Bezahlung von Online-Journalisten. Wir wollen in der nächsten Dreiviertelstunde über die Schwierigkeiten zur Bezahlung von Online-Journalismus sprechen. Werbung ist für die meisten Online-Redaktionen in Deutschland die einzig relevante Einnahmequelle. Und wir führen natürlich zurzeit eine Finanzierungsdiskussion, gerade mit Hinblick auf die aktuelle Adblocker-Diskussion. Wollen das hier heute tun, genau dieses Thema ansprechen und natürlich aber auch sehen, ist die Paywall die einzige Alternative oder was gibt es sonst für Strategien, die in die Zukunft weisen. Wir haben dazu ein ganz fantastisch besetztes Panel. Ich möchte ganz kurz die Panelisten vorstellen. Neben mir zu meiner Linken Katharina Borchert, die seit 2010 Geschäftsführerin von Spiegel Online ist und seit 2011 Mitglied im Deutschen Presserat. Richtig?
Ich glaube ja.
Gut. Dann zu meiner Rechten Jochen Wegner, der seit März Chefredakteur des Online-Auftritts der Zeit ist. Und last but not least auch neben Katharina zu meiner Linken Jens Ilfeld, der bereits während des Abiturs golem.de gegründet hat und dieses Unternehmen seitdem als Geschäftsführer leitet, aber natürlich auch als Journalist zu Themen rund um Web-Technologien schreibt. Herzlich willkommen an unsere Panelisten. Vielleicht vorweg, wir haben ja zwei Repräsentanten, euch beide hier auf dem Panel. Ihr seid Vertreter von Online-Redaktionen, die aber zu Medienhäusern gehören, die Print-Wochenzeitschriften ausgeben. Vielleicht könnt ihr beide nacheinander kurz zum Anfang mal schildern, wie das Verhältnis heute noch zwischen Print- und Online-Redaktion ist, auch das finanzielle Konkurrenzverhältnis. Wie stellt ihr euch da so auf? Gibt es ein Miteinander oder ist es immer noch ein klassisches Konkurrenzverhältnis, würdest du sagen?
Kein Konkurrenzverhältnis. Das ist bei uns auch relativ eng verschränkt, dadurch, dass wir das ganze Digitale machen. Also wir machen nicht nur Zeit online mit einer relativ großen Redaktion. Also wir sind nicht einfach nur der Online-Auftritt einer Printredaktion, sondern haben selber, je nachdem wie man, sagen wir mal so, zum Sommerfest kommen, glaube ich, 120 Leute so ungefähr am 23. August. Und es gibt deswegen kein wirkliches Konkurrenzverhältnis, weil wir auch sozusagen zum Beispiel die digitalen Ausgaben der Zeit produzieren und verteilen, was übrigens dazu führt, dass es gar nicht so ist, dass wir nur von Anzeigen leben, sondern tatsächlich gibt es immer mehr Erlöse auch aus diesem klassischen Verkaufsgeschäft.
Das heißt, da gibt es auch ein finanzielles Miteinander?
Absolut.
Wie ist das bei euch, Katharina? Ist das beim Spiegel analog auch dazu?
Wir haben nicht mal ein getrenntes Sommerfest, ist das nicht toll? Bei uns ist das tatsächlich sehr viel separater in der Praxis. Also Spiegel Online hat eine komplett getrennte Redaktion. Alles, was bei Spiegel Online erscheint, hat mit dem Magazin nichts zu tun. Die Inhalte, die die Printredaktion macht, erscheinen auch nur bei Print und nicht bei Online und umgekehrt genauso. Es gibt aber, was ich sehr gut finde, immer mehr Verzahnung und Zusammenarbeit. Das heißt, es gibt immer mehr Kollegen aus der Online-Redaktion, die auch fürs Heft schreiben und immer mehr Kollegen aus der Print-Redaktion, die auch was für Online schreiben. Trotzdem ist es nicht so, dass wir jetzt, also dass man dann ganz viel Heftinhalte bei Spiegel Online lesen könnte oder so. Es sind schon noch sehr getrennte inhaltliche Angebote und auch wirtschaftlich sehr getrennte Unternehmen.
Das heißt, da wirtschaftet Online und Print jeder für sich und es gibt noch nicht dieses Miteinander, wie Jochen gerade bei der Zeit beschrieben hat.
Ich glaube, das wird sich deutlich ändern, wenn unser neuer Chefredakteur kommt. Das ist auch richtig. Ich glaube, wir müssen sehr viel enger zusammenwachsen. Das wird aber erst die Zukunft zeigen, wie genau das dann funktioniert.
Wir wollen ja zum Ende hin nochmal so ein bisschen in Richtung Zukunftsperspektiven gehen. Vielleicht können wir das dann nochmal aufgreifen. Jens hat aber am Anfang gesagt, Werbeeinnahmen sind so eigentlich der einzige Erlös, auf den deutsche Online-Redaktionen setzen. Würdest du das so unterschreiben?
Ganz deutlich. Also letztendlich haben wir online gar nicht so viele andere Möglichkeiten. Wir bezahlen auf der einen Seite, Werbung auf der anderen Seite. Die Bezahlungsbereitschaft ist in Deutschland einfach mal nicht so wahnsinnig ausgeprägt und was auch noch ein großes Problem ist, ist nicht so ganz einfach, online kleine Beträge zu zahlen. Also wann immer man sich wieder dran setzt und feststellt, dass wenn ich einen Euro einnehmen will, ich davon locker mal ja, 20, 30 Cent schon mal an Dienstleister rausgeben muss, dann bleibt bei mir nicht mehr so viel übrig. Also das, auch das ist ein großes Problem, was das Bezahlen schwierig macht. Und deshalb bleibt Werbung halt ein eigentlich ganz praktisches Modell, wo erstmal jeder meine Seite lesen kann, weil ich, wenn ich was schreibe, ich möchte gelesen werden. Ja, ich schreibe das ja nicht, will das nicht für drei Leute schreiben, sondern für möglichst viele. Und deshalb ist das eigentlich ein ganz attraktives Modell.
Jetzt gab es ja vor wenigen Wochen die Aktion, den Aufruf verschiedener Redaktionen, den Adblocker abzuschalten auf den jeweiligen Seiten. Nicht allgemein, aber für die Benutzung von den jeweiligen Medienseiten. Darunter waren auch eure Redaktionen. Wie haben deine Leser darauf reagiert?
Na, wie zu erwarten war, kontrovers, aber viel besser, als wir es gedacht hatten. Also wir dachten, da gibt es viel mehr Haue. Das gab aber wahnsinnig viel Verständnis. Es gab wahnsinnig viel Leute, die den Adblocker auch wirklich ausgeschaltet haben und gesagt haben, Mensch, so schlimm ist hier ja gar nicht. Ja? Wir haben das, glaube ich, relativ ausführlich erklärt und haben gesagt, Mensch, es gibt ganz viele Werbeformen, die finden wir genauso nervig wie ihr, die lassen wir aber hier nicht zu, haben wir auch noch nie gemacht. Ja? Das, was wir seit 15 Jahren Werbekunden erzählen und immer wieder sagen, nein, kannst du sonst so machen, bei uns ganz sicher nicht, das haben wir den Lesern auch erzählt und die haben gesagt, oh Mensch, ja, so schlimm ist es gar nicht. Es gibt aber natürlich einen kleinen Teil, der sagt, also alles, was sich bewegt, finde ich inakzeptabel. Alles, was mir auffällt, stört mich, finde ich nicht gut. Auch die gab es natürlich. Und da ist dann so diese Frage, wenn Werbung funktionieren soll, dann muss sie auch irgendwo mal auffallen dürfen. Ja, also ganz mit Werbung, die nicht auffällt, können wir es dann auch nicht haben.
Zumal ich auch, und das ist sowas, was immer so ein bisschen unterschätzt wird, natürlich kann man auch Werbung wahnsinnig unauffällig machen, sodass sie sich total elegant in die Inhalte integrieren lässt und es gibt ganz schicke Advertorial-Formen, die auch so aussehen wie Inhalt. Da muss ich leider sagen, das finde ich sind, ja, das mag nicht so stören wie irgendwas, was rechts am Rand ist und ein bisschen blinkt. Das sind aber aus meiner Sicht eher dann gefährliche Formen der Werbung und da plädiere ich. Ich komme eher aus der, ich habe früher als Journalistin gearbeitet und da sage ich sowohl aus journalistischer Perspektive als auch aus Geschäftsführungsperspektive, das blinkt dann vielleicht nicht. Das ist aber eigentlich genau die Inhalte, das ist genau die Werbung, die ich nicht haben möchte, weil ich möchte lieber eine ganz klare Trennung von Inhalt und Werbung haben. Und dann möchte ich lieber eine Werbung haben, die ein bisschen auffälliger ist, der man aber gleich ansieht, dass es Werbung ist, als so eine Werbung, wie ich sie in diesen schrecklichen Frauenzeitungen habe, wo ich immer dreimal hingucken muss, bis ich dann oben so ein klitzekleines Promotion irgendwo drüber habe, die aber sich sonst wie redaktioneller Inhalt verkleidet darstellt. Das finde ich total unsauber.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um über die Frage, was kann es da aufeinander zugehen geben für akzeptierte Formen der Werbung oder Werbeformen, die vielleicht beim Nutzer eher ankommen und wo auch eben die Schwierigkeiten mit so versteckten, subtilen Formen sind. Da würde ich gerne gleich noch stärker darauf eingehen und auch eure Meinung dazu hören. Aber mich würde auch nochmal interessieren, wie diese Wahrnehmung zu dieser Aufruf, dieser Aktion erstmal gewesen ist, bevor wir dann vielleicht in dies, was könnte besser funktionieren, wie es jetzt ist. War das bei euch auch so wie bei Golem? Wie hast du das empfunden?
Es tut mir leid, ja. Also ich habe mir einen halben Tag freigenommen, Twitter beobachtet und dachte, jetzt wird's ernst. War dann aber nicht wirklich so schlimm. Also wenn ich mich recht entsinne, ich habe versucht, mit jedem zu kommunizieren, der uns beschimpft. Es waren dann vielleicht 5 oder 10 Leute, die sich gemeldet haben. Also wir haben ja auch darauf hingewiesen, so machen wir jetzt mal und schaut mal. Die Debatte war relativ schnell zu Ende, was mich sehr gewundert hat. Ich hätte jetzt auch mit erheblich heftigeren Reaktionen gerechnet. Und interessanterweise hat es tatsächlich, es hat einen kleinen, also letztlich haben die, hat der Verlag das ja auch gemacht oder die Verlage haben das gemacht, um vielleicht diese Quote ein bisschen runterzukriegen. Und bei uns waren das so ein paar Prozent, ja, also ich glaube 10% oder so von den Leuten, die Adblocker haben, also nicht 10% Punkte, ja, aber von den vielleicht 25%, die es insgesamt gibt, die das nutzen bei uns. Ich glaube, das ist auch netzweit so grob die Rate bei euch wahrscheinlich etwas mehr.
War das eine erfolgreiche Aktion aus eurer Sicht?
Also ich denke, für uns war sie sehr erfolgreich. Jetzt muss man sagen, wir sind nicht bei 25% Adblocker. Bei Technikseiten kann man eher von 50% plus Adblock-Quote ausgehen. Und die ist bei uns eher so in Richtung 40% runtergegangen. Also doch wirklich 25-30%. Das ist dann schon nennenswert und sie hält sich auch im Moment.
Ist es bei euch auch so gewesen?
Also ich glaube, wir hatten mehr als nur 10 Leute, die gemosert haben. Bei uns ist aber alles immer gleich ein bisschen mehr und bei uns wird, glaube ich, auch immer ein bisschen lauter. Wir haben einfach nicht so höfliche Nutzer wie ihr.
Unsere User sind
wir haben auch nicht so viele Studienräte wie ihr. als Nutzer. Und insofern gab es bei uns dann doch 3 Beschwerden mehr als bei euch. Und deswegen haben wir auch mehr als so einen halben Tag gebraucht, um das alles abzuarbeiten. Ich bin aber trotzdem total froh, dass wir das gemacht haben. Noch aus einem ganz anderen Grund, nicht nur, weil vielleicht 5 Leute den Adblocker abgeschaltet haben. Was mich im Vorfeld so gestört hat, als wir auf andere Verlage zugegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben hier ein Adblocker-Problem, können wir bitte mal darüber reden? Und wir haben ja auch, ich glaube, wir haben die Zunahme der Adblocker-Nutzung schon 2 Jahre lang beobachtet. Wir haben immer wieder versucht, auch in der Branche eine Diskussion loszutreten, woher kommt das denn? Können wir mal über Werbeformen reden? Können wir uns mal angucken, was wir da machen? Können wir mal über Tracking reden? Was passiert da? Warum nutzen die Leute Adblocker? Die sind ja nicht alle irgendwie garstig oder doof oder so. Und es liegt auch nicht nur daran, dass sie den ganzen Tag auf Pornoseiten surfen, wo die Werbung wirklich lästig ist. Und es war aber nicht so richtig gut möglich. Und ich habe das Gefühl, dass wir durch diese ganze Diskussion im Rahmen unserer Adblocker-Kampagne eine Branchen, also in der Verlagsbranche, eine branchenweite, wirklich wichtige Diskussion losgetreten haben. Und dass jetzt im Nachhinein ganz, ganz viele andere Verlage auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, wir wollten vielleicht vorher nicht mitmachen und wir finden auch die Reaktionen ganz schlimm und wir sind auch ganz froh, dass bei uns nicht so viel diskutiert wurde, aber jetzt möchten wir doch ganz gerne mitmachen. Und jetzt haben wir plötzlich ganz viele Initiativen, wo wir endlich eine Bereitschaft haben, über Werbeformen zu reden, in der Verlagsbranche über Third-Party-Cookies zu reden, über Werbenetzwerke zu reden und uns mal an den Tisch zu setzen und zu gucken, wo geht die Reise in Zukunft hin, was wollen wir, was halten wir für akzeptabel, womit können wir gut leben, womit können wir auf unsere Kunden zugehen, in welcher Form können wir mit unseren Kunden reden. Das ist das, was wir eigentlich seit Jahren wollen. Und auch aus der Perspektive war das, glaube ich, für uns echt ein Erfolg und okay, nur der Anfang einer Reise.
Das heißt, dass es nicht nur den Effekt beim Nutzer hat, sondern eben, wie du es
auch gesagt hast, total wichtigen, vielleicht nicht so spannenden und sehr langwierigen, aber einen ganz wichtigen brancheninternen Prozess losgetreten.
Das war übrigens für die Redaktion auch toll, weil sozusagen wir haben das ja, wie es sich gehört, relativ zurückhaltend gemacht und höflich darauf hingewiesen, ob es möglich wäre, vielleicht mal über ein Deaktivieren des Adblockers nur für unsere Seite nachzudenken. Und intern bringt uns das sehr viel, weil wir jetzt natürlich auch nochmal transparent gemacht haben. Es gibt ja relativ klare Standards bei uns allen wahrscheinlich, was wir machen und was nicht. Und natürlich gibt es immer wieder Werbekunden, das schlägt dann in der Chefredaktion auf in der Regel, die das gerne tunneln würden, die relativ strengen Richtlinien. Und wir sagen, Leute, wir sind so weit nach vorne geprescht, wir können auf keinen Fall irgendwelche Ausnahmen zulassen. Uns hilft das redaktionell auch, sozusagen das dann auch wirklich einzuhalten. Natürlich gibt es immer wieder Diskussionen, können wir nicht doch dieses Auto über die Homepage fahren lassen? Und das ist halt jetzt erstmal erledigt, genau aus dem Grund, weil es plötzlich diese Debatte gibt. Alle transparent sind, also die großen Angebote eigentlich alle jetzt Transparenz hergestellt haben, was sie zulassen möchten und was nicht. Und jetzt müssen sich eigentlich auch alle dran halten und wir müssen nicht jeden Tag wieder drüber diskutieren.
Das heißt, das ist jetzt ein Prozess, der losgetreten wurde und es wird spannend zu sein, zu sehen, wie diese brancheninterne Debatte weitergeht, aber wie vielleicht auch der Dialog mit dem Leser und dem Nutzer weitergeht, was eben akzeptable oder akzeptierte Formen von Werbung angeht. Jens, ich wollte nochmal ein Thema ansprechen, was sonst ein bisschen im Raum steht und ich glaube, angepackt werden muss. Und zwar, du meintest ja, bei euch ist es eher die Regel als die Ausnahme, die Benutzung des Adblockers. Und ihr habt bestimmt viele Nutzer, die eher die Meinung verhalten, dass es, brauchen wir nicht alle einen Adblocker, dass es der Standard sein sollte, allein aus Sicherheitsgründen. Ist nicht ein anderer Prozess, der jetzt irgendwie losgehen sollte, auch wieder in Richtung branchenintern überlegen, wie kann man es besser oder anders machen, dieser Interessenkonflikt zwischen, man braucht Zahlen, mit denen man arbeiten kann, die Werbeindustrie und die Medienindustrie brauchen Klickzahlen, brauchen Werbezahlen und das Sicherheitsinteresse des einzelnen Nutzers und das Interesse, nicht getrackt werden zu wollen. Wie siehst du das?
Also wir haben einfach mal diese grundsätzliche Situation, dass Online-Werbung grundsätzlich versprochen hat, du kannst alles messen. Und das ist das, was die Kunden dann hinten raus auch verlangen, wir wollen alles messen. Realistisch ist so, was gemessen wird, ist der Klick und danach leider Gottes auch nicht sehr viel weiter. Deshalb kommen halt auch teilweise Werbeformen zustande, die tolle Klickraten erzielen, weil die Leute nämlich den Schließen-Button finden und nicht treffen können, weil der so klein ist. Das sieht dann so aus, als würde das ganz toll funktionieren. Sicherheit ist immer ein Argument dabei, bei einigen. Das sind aber die wenigsten. Also für die meisten Leute, muss man ganz deutlich sagen, geht es einfach darum zu sagen, Mensch, irgendwann hat es mich genervt. Irgendwann war da ein Layer zu viel, irgendwann hat es mal geplärrt aus einem meiner 30 Tipps, die ich offen habe und ich wusste nicht, wo es herkommt. Das will ich nicht. So. Und da ist es auch relativ egal, auf welcher Seite das war, weil ich schalte dann den Adblocker einmal ein und dann habe ich Ruhe. Überall. Und da können wir dann machen, was wir wollen und sagen, Mensch, haben wir noch nie zugelassen, haben wir noch nie erlaubt. Wir gucken uns die Werbepartner an, wir achten darauf, dass nicht jeder irgendwie Inhalte auf die Seite stellen kann, was auch den Sicherheitsaspekt angeht. Da ist man dann aber einfach mal mitgefangen, weil einige andere da überhaupt keine Rücksicht nehmen.
Das heißt, schwarze Schafe verderben einem da so ein bisschen den Ruf und eigentlich ist aber das, was tatsächlich getrackt wird, aus deiner Sicht gar nicht so schlimm.
Es wird eine ganze Menge getrackt und es wird sicherlich viel zu viel getrackt. Also da braucht man nicht drüber reden. Ich glaube nicht, dass jede Form von Tracking schlecht ist. Es fängt nämlich schon einfach da an, wo ich einen Werbebanner nicht bei jedem Aufruf wiedersehen möchte. Ich muss irgendwo festhalten, hat der Nutzer da schon das Werbebanner gesehen? Wenn er das zweimal gesehen hat, dann blenden wir ihm das vielleicht nicht mehr ein. Das ist letztendlich eine Art Tracking-Mechanismus, aber der kommt, glaube ich, dem Nutzer zugute. Die Frage ist, fange ich dann an, ein Profil daraus zu erstellen, versuche ich das auf die Person runterzuführen, da wird es dann problematisch. Und es ist sicherlich auch problematisch, wenn man versucht, jede Billigwerbung in die Seite noch zu integrieren, um dann noch den 30. und 40. mittrackenden Dienstleister auf der Seite zu haben. Da fangen die Probleme an. An so ein paar Sachen kommt man nicht vorbei, jetzt fängt bei einer EVW oder einer Argov an, da hat man einfach einen Pixel, da wird aber jetzt auch kein Personenprofil dahinter erstellt, das sind Organisationen, die sitzen in Deutschland, die unterliegen dem deutschen Datenschutz, da gibt es das Problem nicht so, aber es wird halt alles über einen Kamm geschoren. Das ist schon ein Problem.
Was meinst du, Katharina, siehst du das als Teil von dieser branchenintern Diskussion, die du gerade beschrieben hast, auch darüber einen Dialog zu führen, was mitgemessen wird und das vielleicht auch transparenter einfach noch zu machen, um da Leuten ja, oder ein anderes Aufeinanderzugehen mit den Nutzern zu suchen?
Ja, absolut. Wir versuchen ja, also zum Beispiel Sachen wie, also was macht die IVW, was macht die Argov, was wird bei uns gezählt und was nicht, bei uns in der Datenschutzerklärung schon darzustellen. Wir kommen um bestimmte Mechanismen, werden wir nie drum herum kommen. Wir müssen bei uns Nutzer zählen, ansonsten können wir nie irgendwas abrechnen, ansonsten wissen wir auch redaktionell gar nicht, was wird eigentlich gelesen und was nicht, da kommen wir gar nicht drum herum. Ich schließe mich dir an, für bestimmte Sachen ist ein Tracking, also das, was du sagtest, dieses Frequency Capping, es gibt bestimmte Werbung, die möchte ich nur einmal am Tag ausspielen, da ist das einfach ganz hilfreich, da muss ich einen Cookie setzen, sonst habe ich keine Chance, meinen Besucher nochmal zu identifizieren. Ich glaube aber auch, dass wir uns viel genauer, als wir das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, angucken müssen, wie viele Werbenetzwerke haben wir auf der Seite, was tracken die, wie viel läuft im Hintergrund mit. Und ich weiß nicht genau, ob wir da als Branche insgesamt immer kritisch genug waren in der Vergangenheit. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir diese Diskussion jetzt endlich führen als Gesamtbranche. Trotzdem ist es natürlich schwierig, dass wir so als Premium-Publisher, die wir immer auf bestimmte Sachen verzichtet haben, bei uns sind noch nie Autos über die Seite gefahren. Auch nichts anderes. Bei uns gab es noch nie sogenannte Homepage-Takeovers, wo sich irgendwas eingefärbt hat. Bei Spiegel Online gab es noch nie Pop-ups und Pop-unders und da läuft nichts von alleine los und es gibt bestimmte Seiten, die surfe ich auch nicht an, weil dann 5 andere Tabs aufgehen und ich kolossal genervt bin. Und das ist schon ärgerlich, weil wir natürlich in Sippenhaft genommen werden, genau für die Seiten, wo sich dann 5 andere Tabs öffnen und in 3 davon läuft alleine was los.
Vielleicht nur noch mal so als Zwischenbemerkung, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann gebt mir ein Handzeichen. Noch eine Frage kurz an dich, Jochen, und dann vielleicht, weiß ich, ob jemand da ist, der mit dem Mikro rumgehen könnte, oder wir geben auch vielleicht eins ab, was wir hier auf der Bühne haben. Habt ihr denn einen Dialog, wie ist es mit den Nutzern, die euch sagen, blöde Aktion, wir wollen aber unseren Adblocker benutzen, habt ihr da irgendwie einen Austausch oder Dialog mit denen, was denn deren Vorschläge sind für Alternativen zum Bezahlen?
So profund war die Debatte nicht, ehrlich gesagt. Also sozusagen, nein, die Reaktionen waren so minimal, dass wir jetzt nicht über Tage damit beschäftigt waren, das Feedback abzuholen. Das war jetzt nicht mein Eindruck. Ich glaube, die Abstimmung findet mit den Füßen statt im Netz. Das ist nun mal so. Es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, mit denen man diskutieren kann. Und aber sozusagen, das ist nicht, man erreicht, glaube ich, jetzt nicht 25% der User mit so einem Thema. Ich glaube, dass das die meisten auch nicht wirklich interessiert. Ja, das ist ein sehr internes Thema, ist ja unser Problem, wie wir uns finanzieren. Das interessiert unsere Leser erstmal nicht. Es interessiert sie, ob sie gestört werden oder nicht. Ich glaube, wir überschätzen das ein bisschen. Trotzdem ist es wichtig, darüber zu reden, weil am Ende ist halt für Leute wie uns die Frage, wie wir am Schluss die Brötchen bezahlen oder wir lassen uns dafür beschimpfen, wie schlecht angeblich unsere Honorare sind oder tatsächlich nicht so toll sind, wie sie beim Spiegel jetzt im Print sind oder so. Dem müssen wir halt entgegenhalten, ja, verdammt, wir arbeiten hart daran, uns irgendwie zu finanzieren und eine der Möglichkeiten ist das, wir versuchen viele andere Dinge und das auch noch unter sozusagen strenger Trennung zwischen dem, was wir journalistisch machen und diesen Finanzierungsmodellen, das ist nicht trivial. Ne? Diese Debatte fängt gerade erst an und trotzdem 99% der Nutzer, Leser interessiert das nicht.
Ja. Da würde mich auch nochmal eure Meinung dazu interessieren, ist es, würdet ihr dem zustimmen oder versucht ihr da mit euren Nutzern, ja, ist da ein Dialog möglich? Katharina?
Ja und nein. Also ich glaube, dass das tatsächlich, wir versuchen alles zu beantworten, was bei uns aufläuft. Ich glaube tatsächlich, dass die echte Dialogbereitschaft relativ gering ist. Und
die Zahlbereitschaft?
Die Zahlbereitschaft ist noch geringer. Ich bin immer so ein bisschen erstaunt. Ich habe zum Beispiel, gestern gab es ja in der Süddeutschen nochmal einen großen Adblocker-Artikel und ich habe die ganzen Kommentare von A bis Z gelesen und jeder zweite sagte, ja, dann ich will meinen Adblocker behalten, aber ich würde sofort zahlen. Wir haben vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb eine große Umfrage unter unseren Adblocker-Nutzern gemacht. Wir haben, es war ganz toll, weil über 1000 haben tatsächlich an der Umfrage teilgenommen. Und ich glaube, die Zahlungsbereitschaft bei dieser anonymen Umfrage lag bei 2,5%. Deckt sich überhaupt nicht mit den 50% der Kommentatoren bei der Süddeutschen. Ich weiß nicht, ob die bei der Süddeutschen jetzt alle so viel zahlungswilliger sind oder ob die Hälfte sich und uns da nicht was vormacht. Ich glaube, so hoch ist die Zahlungsbereitschaft dann de facto gar nicht.
Siehst du das auch so, Jens?
Ja, wir haben unsere Leser im Rahmen dieser Adblock-Aktion gefragt und es haben irgendwie 28.000 Leute geantwortet und davon haben so 17% gesagt, sie wären bereit, 1 Euro oder mehr pro Woche zu bezahlen. Oh. Das war aus unserer Sicht schon so das Unterste, was geht, wenn ich überlege, ich muss das abbrechen, ich möchte kein automatisch sich verlängerndes Abo machen, ich möchte dann jemanden übers Ohr hauen. Es gab aber eine Riesendiskussion, dass 1 Euro pro Woche ein utopisch hoher und viel zu teurer Betrag wäre. War also immer eine Frage, wie man das so ein bisschen ins Verhältnis setzt. Wenn ich jetzt gucke, was so ein Kaffee da draußen kostet und das im Verhältnis zu dem Euro setze, ja, aber dann gibt es natürlich die andere Argumentation, dass jemand sagt, Mensch, ich bin Student und 52 Euro im Jahr ist dann doch wieder eine ganze Menge Geld. Da muss man dann irgendwie gucken was man tut. Und wir haben das gestellt als Alternative zur Werbung, muss man auch sagen. Ja? Wir haben gesagt, wir verzichten dann auf der anderen Seite auf Werbung oder fahren sie extrem weit zurück. Dann ist man auch die Frage, funktioniert es hinten raus? Und Wir werden das den Test machen. Also wir werden gucken, wie viel dieser 17% werden am Ende wirklich zahlen. Ich hoffe, es ist mehr als 1%. Ja, ich bin aber noch nicht ganz überzeugt.
Ich muss jetzt hier nochmal auf meine kleine Soapbox steigen, weil ich finde, das ist keine akademische Diskussion und ja, die Branche jammert auch immer ein bisschen zu viel, aber ich finde, das ist keine akademische Diskussion und ich finde, das geht uns alle an, weil ich finde, Qualitätsjournalismus unerlässlich. Ich finde den wahnsinnig wichtig und ich finde, das kann man nicht einfach so beiseite wischen. Und ich finde, wir sollten da nicht so sagen, ja Gott, dann, also das habe ich gestern bestimmt 10-mal in den Kommentaren der Süddeutschen gelesen, Herr Gott, hört auf zu jaulen, dann geht halt alle pleite. Es geht hier nicht um meinen Job oder es geht nicht um die 3 Jobs, sondern es geht darum, dass Qualitätsjournalismus wirklich wichtig ist und darum, dass er finanziert werden muss. Und natürlich können wir morgen alle Paywalls hochziehen, nur ich persönlich auch aus Nutzerperspektive würde das auch echt als Verlust empfinden. Ich bin bereit für Inhalte zu zahlen. Ich zahle zum Beispiel für die New York Times, das mache ich auch gerne. Aber ich zahle dann vielleicht noch für 2 oder 3 Medien im Netz, die ich jeden Tag nutze. Ich genieße aber durchaus auch die Vielfalt, die ich jetzt habe, dass ich bei manchen Medien dann nur 1 oder 2 Mal im Monat vorbeigucke, in die ich dann garantiert nicht mehr reingucken würde. Und ich denke dann auch an all die Leute, an Studenten, an Leute, die sich das nicht leisten können, 2 oder 3 Medien zu abonnieren, die nämlich garantiert mehr als 2 Euro im Monat kosten würden, weil die ansonsten einfach nicht kostendeckend arbeiten können. Und ich weiß, wie viel Geld wir mit Werbung umsetzen. Ich weiß aber auch, wie teuer unsere Redaktion ist und wie teuer guter Journalismus ist. Und mir ist es nicht egal, wie wir den finanzieren und dass wir weiterhin eine gut ausgestattete, unabhängig arbeitende Redaktion finanzieren können.
Ja. Genau, und ich meine, diese Interessenspannung, dass jeder Finanzierungsform hat irgendwie einen Price-Tag und hat seine Schwierigkeiten, und aber eine gesellschaftliche Debatte darüber zu führen, mit welcher wir am besten leben können als Nutzer und wie man eben Journalismus weiterfinanzieren wird, da sind wir gerade drin und nehmen jetzt dazu erstmal die 2 Wortmeldungen. Vielleicht könnt ihr ganz kurz, nur eine Bitte wäre, dass ihr kurz euch haltet, egal ob es ein Statement oder eine Frage ist, wenn es eine Frage ist, nochmal sagt, an wen ihr die adressieren wollt. Dankeschön.
Also es gibt so 4 Grundannahmen, die jetzt keiner von euch außer dem hier ganz links, ich weiß den Namen gerade nicht, in Frage gestellt hat. Ja?
Jochen.
Ja, das erste ist halt irgendwie so, Werbung ist irgendwie sozial neutral oder gut. Also du zum Beispiel hast jetzt irgendwie gesagt, das ist ja prima, dann können sich auch Leute das leisten, die irgendwie nicht so viel Geld haben. Und der Reality-Check ist natürlich irgendwie, jede Werbung tendiert halt zu Spam, was halt wirklich sehr billige und unregulierte Werbung ist. Man kann das auch auf so Seiten wie Spiegel Online nachverfolgen, wenn man mal guckt, wie viel von den tatsächlich übertragenen Daten Inhalt ist, selbst einschließlich Bilder, und wie viel davon halt irgendwie so Werbespam ist. Also das ist meistens tatsächlich um eine Größenordnung mehr, und dann kann es durchaus sein, dass halt eine Seite, die irgendwie sonst so 50 KB groß ist, mit dem ganzen Werbekram und Tracking und Social Media Bullshit irgendwie dann nicht mehr auf eine Diskette passen würde und irgendwie bei DSL 5 Sekunden braucht.
Auf eine Diskette?
Genau, Webseiten, die größer als 2 Megabyte sind und zum Beispiel auf dem Handy dann gar nicht mehr laden. Es geht mir nicht darum, dass die Seite so groß ist, sondern es geht mir um das Missverhältnis zwischen dem Inhalt und dem ganzen umgebenden Kram. Und da sind wir bei der nächsten Sache, dass es heißt immer, uns kann man vertrauen, wir sind ja nicht die schlechten Advertiser, also Trinkspiel, jedes Mal, wenn jemand sagt, wir machen das ja nicht oder uns ist Debatte wichtig, einen Zug nehmen, aber das stimmt natürlich nicht. Also natürlich kann man niemandem vertrauen, denn so Sachen wie Prism oder so zeigen ja, wenn man überhaupt schon Daten sammelt, interessiert es Leute. Ich weiß nicht, ihr wollt darauf direkt antworten?
Ja,
kurz. Das Mikro gleich hier vorne kurz. An den nächsten Herrn. Ihr könnt gerne schon mal antworten.
Ich soll nicht mehr weiterreden?
Das Mikro kann hier rüber wandern.
Also, das ist auch ein Punkt, den wir sozusagen in der Redaktion natürlich diskutieren, genau in diesen, im Zusammenhang mit diesen Themen, was ich auch für das viel größere Thema halte, als ob jetzt Schadcode ausgeliefert wird, ist zweifellos, wie mit den Nutzerdaten umgegangen wird. Also ist immer klar, was mit dem ganzen Tracking-Skripten, die wir zwangsläufig in diesen Werbeformen haben, passiert. Wie bitte? Ich sage gerade, genau darüber diskutieren wir relativ häufig. Und genau wie bei Prism und Co. ist, glaube ich, in dieser Runde ist das anders, aber normalerweise ist, glaube ich, nicht so klar, auf welche Weise mit diesen Daten gearbeitet wird. Es ist ja nicht so, dass die dich persönlich jetzt, sich jemand dafür interessiert, was du persönlich gerade tust, sondern es geht immer um das Clustering dieser Daten. Es ist trotzdem relativ undurchschaubar, was da passiert. Ja, könnt ihr uns dann besser erklären wahrscheinlich. Und das ist eine Debatte, die geführt werden muss. Dennoch, der einzige Ausweg ist, wir schalten das alles ab oder wir fahren das sehr weit zurück, sind aber noch auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, das dann trotzdem zu finanzieren. Wenn man sehr reinen Journalismus macht, hat man im Grunde fast keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, wenn wir unseren Journalismus verkaufen, ist es schwierig. Wenn wir Anzeigen schalten, ist es schwierig. Es gibt die große These, man müsse, sagen wir mal, so Shops drumherum bauen und dann irgendwie T-Shirts verkaufen oder was auch immer. Die Taz verkauft sehr erfolgreich Kaffee. Ja? Das könnte ein Modell sein. Das ist alles etwas, was irgendwie schwierig ist, wenn man gleichzeitig eine sehr unabhängige Redaktion betreiben will. Es gibt da nicht den Ausweg. Das ist unser Problem. Und ich schließe mich der Philippika an. Also uns liegt ein bisschen was daran. wir würden uns ein Bein ausreißen dafür, dass es halt in 10 Jahren und in 100 Jahren auch noch Leute gibt, die dafür bezahlt werden, professionelle Recherchen anzustellen. Und wir schlagen uns jeden Tag den Kopf gegen die Wand, um zu verstehen, wie wir das finanzieren können, ohne unsere Arbeit zu korrumpieren. Also ohne sozusagen uns in Sphären zu begeben, wo wir selbst korrumpiert werden als Journalisten. Es ist nicht trivial.
Ich möchte auch, dass ihr dabei darauf antworten könnt. Ich wollte nur sagen, es wäre toll, wenn wir sowohl die Fragen als auch die Antworten kurz halten können, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ich würde tatsächlich gerne daran hinkommen, noch mehr auch von euch und von euch zu hören, in welche Richtung wir uns da aufeinander zubewegen können in Sachen Lösungsmöglichkeiten. Also wenn ihr beide noch antworten wollt, und dann haben wir jetzt noch 3-4 Wortmeldungen schon. Bitte.
Ich gebe dir völlig recht, was das Datensammel- und Tracking-Problem angeht. Ich meine aber, das auch vorher schon gesagt zu haben, dass ich glaube, dass wir uns da in der Vergangenheit nicht immer genügend Gedanken drüber gemacht haben, dass wir da auch nicht selber immer nicht aufmerksam genug waren und dass wir da jetzt einfach endlich eine Diskussion drüber führen, uns das genauer angucken. Wie da der richtige Kompromiss aussieht, kann ich dir auch noch nicht genau sagen. Was die nicht mehr diskettenkonforme Größe von Spiegel Online angeht, deswegen haben wir eine Mobilversion, bei der das Missverhältnis oder bei der das Verhältnis zwischen inhaltlicher Größe und Werbegröße ein ganz anderes ist im Übrigen. Die könnte ich sonst anbieten.
Jens. Ich habe jetzt nichts Großes Neues beizutragen, vielleicht okay. Gehen wir einfach weiter.
Dann bist du als nächstes dran, bitteschön.
Ja, das ist generell ein Problem, ist, dass niemand für irgendwas zahlen will, das kennen wir ja schon. Aber ich denke, das ist einfach eine Sache, wo man versuchen sollte, ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Auch niemand mag Pop-Ups, das ist mir auch klar. Es gab letztes Jahr im SEO-Bereich diese Massenpanik oder vorletztes Jahr wegen der European Cookie Law, wo es halt hieß, wo halt Regulierungen gemacht werden sollten, die wahrscheinlich immer noch nicht durchgesetzt sind, was das Setzen von Cookies angeht. Wo ich damals, ich glaube bei CNN, sehr schnell eine Einblendung gesehen habe, mit der Erklärung auch, dass man halt gucken könnte, wofür überhaupt der Cookie gesetzt wird, dass der User aufgeklärt wird. Cookies sind in meinen Augen ein ganz großes Problem oder die Masse der Trackings ineinander verschachtelt. Jeder Tracking-Anbieter spammt, oder viele Tracking-Anbieter spammen teilweise noch in andere Ad-Netze rein, etc., dass ich ein Ad-Netz eigentlich bei mir integriert habe und dann 3 weitere habe, die jeweils ihren eigenen Tracking-Code noch mitliefern, wo wir auch wieder bei der bereits erwähnten Masse wären, die da neben dem eigentlichen Content ankommen. Ja gut, ihr habt die Umfrage schon gemacht. Wäre es da irgendeine Möglichkeit halt, auch wenn ich das Wort nicht mag, auf Paid Content irgendwo zu gehen? Auch das sollte man anständig umsetzen. Es gibt Zeitungen, die in der Mobilversion alles abrufbar haben, was sie im Netz nicht abrufbar haben.
Genau, so in Richtung, also Paid Content in verschiedenen Formen. Vielleicht noch, ich glaube, wir nehmen jetzt mal 2-3 Wortmeldungen, sammeln und antworten, dann könnt ihr da so ein Sternchen dran machen.
Ja, ich würde nochmal auch ganz gerne die Geschichte mit diesen Werbenetzwerken so ein bisschen in den Fokus heben. Also ein ganz großer Grund für Adblocker ist, zumindest aus meiner persönlichen Perspektive, immer diese Geschichte mit diesen hunderten Werbenetzwerken, die auf den diversen Seiten, die man da ganz gerne ansurft, vorhanden sind und irgendwelche JavaScripts erstmal noch mit reinschieben, die alle riesig groß sind, die dann theoretisch alles auf der Seite auch manipulieren könnten, also auch mal einfach Artikel umschreiben. Und dann letztendlich irgendwelche Werbungen ausliefern. Ich habe gar nicht mal so ein sehr großes Problem mit der Werbung. Ich habe ein viel größeres Problem eigentlich mit diesen zig Werbenetzwerken. Gut, erstens mal ist klar, das Tracking wird dadurch überhaupt erstmal ermöglicht, über mehrere Seiten hinweg. Aber ich verstehe ja, dass das ein Konzept ist für kleinere Seiten, die sich jetzt vielleicht nicht einen organisatorischen Wasserkopf leisten wollen, um jetzt Werbung heranzuholen, Werbepartner, die selber zu verwalten und auszuspielen. Aber warum kann sich zum Beispiel ein Spiegel Online, was ja wirklich eine Institution ist, im Netz hier in Deutschland zumindest, nicht quasi einfach selber die Werbung ausliefern auf die eigenen Seiten und das ganze Ding zu 100% selber in die Hand nehmen? Das muss doch auch im Interesse von Ihnen allen quasi liegen.
Hey, Content, Umstrukturierung, Werbemarkt praktisch und bitteschön.
Ja, ich habe eine ganz einfache Frage. Es geht ja immer um die Sicherung von unabhängigem Qualitätsjournalismus. Ist denn das überhaupt möglich bei Werbefinanzierung? Kann werbefinanzierter Journalismus unabhängig und qualitätvoll sein?
Ja, das ist sehr gut möglich. Das ist wirklich sehr gut möglich. Bei uns arbeitet die Redaktion tatsächlich völlig unabhängig und tritt häufiger als den meisten wahrscheinlich bewusst ist, auch Werbekunden so vors Schienbein, dass Kunden große Budgets wieder abziehen. Das passiert im Alltag häufiger, als man annehmen sollte. Und ist ein ganz normales Geschäftsrisiko. So, also das ist sehr, sehr gut möglich und würden wir nicht anders haben wollen. Was die Werbenetzwerke angeht, wir haben unsere eigene Werbevermarktung, wir haben unseren eigenen Ad-Server. Leider ist die Realität im Werbemarkt seit Jahren so, und das hat sich in den letzten 10 Jahren langsam so verschoben, dass auch größere Kunden Werbung eben nicht mehr bei, zum Beispiel nur bei Spiegel Online platzieren, sondern über ganz viele Seiten ausspielen und deswegen nicht mehr bei uns anliefern, sodass wir es selber ausspielen, sondern über ihr eigenes Netzwerk dann über alle Seiten ausspielen, was für uns genauso ein Problem ist. Uns wäre es auch lieber, wir würden es selber ausspielen. Die Realität im Markt ist aber längst eine andere.
Ist die irgendwie beeinflusst oder umkehrbar? Könnt ihr dazu sagen?
Ich wollte noch was sagen zu Paid Content, zur Korrumpierbarkeit durch Werbung, was ich ja vorhin auch schon mal versucht habe anzumoderieren. Es gibt meiner Ansicht nach keinen Ausweg. Sobald man Journalismus irgendwie finanzieren will, gibt es zumindest den Ruch, dass der Journalismus dadurch beeinflusst wäre. Ja? Was schlimm genug ist, ob das tatsächlich stattfindet, und da sind die Redaktionen auch sehr unterschiedlich. Auch bei uns gibt es eine harte Firewall zwischen den Leuten, die Journalismus machen, und den Leuten, die versuchen, damit Geld zu verdienen. Dennoch kann man nicht ausschließen, dass Leser sagen, was ist denn hier los? Ihr seid wahrscheinlich von dieser, keine Ahnung, Rolex-Anzeige jetzt beeinflusst und werdet nicht schlecht über Rolex schreiben. Es gibt keinen Ausweg, außer auf möglichst vielen Beinen zu stehen, um sich zu finanzieren oder sich gar nicht zu finanzieren. Ich habe Angst vor staatsfinanziertem Journalismus. Ich habe Angst auch vor ausschließlich crowdfinanziertem Journalismus übrigens. Weil auch da ist es so, man wird dann immer versuchen, das zu schreiben und in die Richtung zu gehen, die jetzt eine bestimmte, sehr aktive Nutzergruppe gerade schick findet. Ich finde es nicht so super, wenn Journalisten crowdfinanzierte Projekte machen. Ich finde es toll, wenn es eine Redaktion gibt, die genau das macht, was sie glaubt, tun zu müssen, unbeeinflusst von so gut wie allem. Diese Redaktion gibt es nicht, kann nicht sein. Sie wird immer von irgendetwas beeinflusst sein, und das muss transparent sein. Und das Zweite, was einen beruhigen kann als Leser, ist, wenn eine Redaktion durch möglichst viele Quellen finanziert ist und nicht nur durch eine. Und ich glaube, das ist auch die einzige Lösung, die man anstreben kann. Es gibt keine eine Lösung, sondern es gibt nur die Möglichkeit für Verlage, für Menschen, die versuchen, von sowas zu leben, zu versuchen, auf möglichst vielen Beinen zu stehen. Bitte, ich freue mich über einen anderen Ausweg.
Ja, vielleicht ganz kurz zum Thema Werbenetzwerke. Was man natürlich machen kann, ist, sie zu reduzieren und nicht jeden draufzulassen und nicht jeden mitzunehmen. Man darf aber auch nicht verkennen, wie die Situation im Markt ist. Es gibt einige wenige Werbeagenturen, die über sehr große Budgets herrschen, und es gibt einfach eine große Vielzahl an Webseiten, die um dieses Geld buhlen. Ja, da ist also mal die Machtverteilung nicht gerade zugunsten der Website-Betreiber in diesem Markt. Und zum Thema Third-Party-Cookies vielleicht nur eine Anmerkung. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ganz einfach, wir sind sicherlich nicht die größten Fans von Tracking, wir haben da gar kein großes Interesse dran, weil wir können uns, glaube ich, auch anders Werbung auf die Seite bekommen. Aber es gibt ja zunehmend Mechanismen, die dagegen helfen. Ja? Ein Firefox geht hin und will jetzt Third-Party-Cookies weitgehend blocken, und sagen halt ja auch ganz klar, das ist der Auftrag der Nutzer. Ich glaube, da sitzt die Macht einfach ein bisschen an einer anderen Stelle, zum Beispiel bei den Browserherstellern, da was zu tun, weil wir sind dann letztendlich diejenigen, die sowieso ganz oft Nein sagen, aber es wird am Markt nichts ändern. Ja, hat es bislang nicht getan, obwohl wir immer wieder Nein sagen.
So, du hattest ja noch die Paid-Content-Frage gestellt, deswegen machen wir doch nochmal ganz kurz so die Umfrage im Raum. Das ist natürlich immer irgendwie zwischen Behauptungen und Tun was Unterschiedliches. Aber ich würde tatsächlich einfach mal gerne in den Saal fragen, Also einfach mal die Hand hoch, wer sich das tatsächlich als Alternative wünschen würde zu dem werbefinanzierten System, was wir jetzt haben. Einfach mal in Bezug auf die drei Medien, die jetzt hier auf dem Podium sitzen. Wer würde da lieber, wer wäre bereit, für die Inhalte in einem Abo oder auch per Inhalt zu zahlen? Hand hoch. Nee, ich frage jetzt insgesamt, könnt ihr euch eins von denen aussuchen? Wer wäre dazu bereit?
Danke.
Sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das ist natürlich, wie du auch schon gesagt hast, immer nicht, also ihr werdet es jetzt auch ausprobieren, die Frage, wie gut das dann tatsächlich in der Praxis funktioniert und auch das, was ihr vorhin schon abgesprochen habt, was sind dann die anderen Schwierigkeiten, wie schließt man dann wieder einen Nutzer aus, die sich vielleicht eben kein Monatsabo leisten kann, wie wahrscheinlich ist das Payment per Einzelcontent, vielleicht nochmal kurz in die Runde gefragt, Flatter als Alternativmodell, gemeinsame Flatter-Geschichten, andere Crowdfunding-Erfahrungen?
Ach Quatsch,
ja, damit haben wir es auch schon belassen. Dann muss ich jetzt, wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber ich würde gerne nochmal in die Menge fragen, ob es noch jemand gibt, der unbedingt was sagen möchte oder sonst total unglücklich aus der Runde rausgeht. Das möchte ich nämlich nicht.
Alle glücklich.
Alle sind glücklich. Sonst zensiere ich ja das Kommentar. Also muss ich jetzt kurz was dazu sagen.
Ich habe große Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang mit dem Wort Zensur. Ich lasse jetzt mal eine 10-minütige Philippika zu dem Thema aus. Wenn wir redigieren, editieren, löschen, geschieht das nach sehr klaren Regeln und wir sind ehrlich gesagt ziemlich stolz drauf über das Niveau der Debatte, was wir da haben. Und alle anderen gucken ein bisschen neidisch auf die Qualität der Debatten, die entstehen, wenn man ein großes Team hat, das sich den ganzen Tag ausschließlich damit beschäftigt, den Müll, oder sagen wir mal, zum Beispiel Kommentare, die ad personam gehen oder so, das einfach zu filtern. Das machen wir maximal transparent und finden das ziemlich gut, werden das auch eher noch strenger handhaben, weil wir finden, dass wir da auch anders sein wollen als die anderen. Zensur ist das nicht. Setz einen Blog auf, schreib deine Meinung, mach's bei Spiegel Online. So sieht's dann da auch aus. Ja? Wir wollen nicht, dass es bei uns so aussieht.
Ich dachte, wir haben ein schönes Konsenspanel hier und jetzt kriegen wir zum Abschluss vielleicht doch nochmal so ein bisschen kontrovers.
Wir können ein bisschen überziehen, oder?
Ich würde sagen, wenn ihr das noch weiter diskutieren wollt, dann machen wir das jetzt gleich in der anschließenden Pause. Wir sind nämlich am Ende unserer Zeit angekommen. Ich würde nur bitten, als Abschlussrunde vielleicht nochmal, wenn ihr das schafft, so in einem knallharten Satz zu sagen, wie sieht für euch die Zukunft aus? Wie stellt ihr euch Finanzierung in den nächsten Jahren vor? Mischfinanzierung, Paywall, weiterhin bei der Werbung. Ein Satz, Jochen, wo geht die Reise hin?
Zeit Online schafft das nicht in einem Satz, aber wir versuchen, wie ich gerade schon sagte, wir versuchen auf möglichst vielen Beinen zu stehen. Und ich glaube, das ist der Weg. Wir diskutieren über Bezahlmodelle, wir diskutieren, wie wir mit der Werbung weitermachen, wir diskutieren alles Mögliche und wir diskutieren auch über E-Commerce und so weiter. Wie können wir das machen, ohne dass es sozusagen den Kern unseres Journalismus tangiert? Das sind ja ganz aktuelle Themen. Deswegen, und es gibt nicht den einen Weg, es gibt ganz viele Wege und ich bin relativ optimistisch, dass wir das ganz gut hinkriegen.
Katharina, wie sieht es bei euch aus?
Ich glaube auch, dass die Zukunft in der...
Danke. Ich glaube auch, dass die Zukunft in der Vielfalt der Modelle liegt. Ich warne davor, zu glauben, dass es irgendwann ein funktionierendes Paid-Content-Modell ohne Werbung gibt. Denn realistischerweise wird das so gut wie nirgendwo außerhalb dieser heiligen Hallen diskutiert. Das gab es auch schon bei Print nicht dazu. Das wird es wahrscheinlich auch nur geben, wenn man dann weiterhin einen Adblocker einsetzt. Denn wenn man sich irgendwo die wenigen funktionierenden Paid-Content-Modelle anguckt, sind die auch weiterhin mit Werbung verbunden.
Dankeschön. Jens?
Ja, die Utopie wäre wahrscheinlich, mich wirklich von den Leuten bezahlen zu lassen, für die ich die ganze Zeit arbeite, also für die nur von den Lesern bezahlt zu werden. Aber die Realität wird darauf hinauslaufen, dass man einfach eine Vielzahl von Finanzierungsquellen braucht.
Dankeschön. Da haben wir doch noch das Konsenspanel geschafft in der Abschlussrunde. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, für eure Fragen, fürs Handheben und Mitmachen. Und ich möchte mich natürlich ganz herzlich bei euch dreien bedanken für die spannende Diskussion. Wir schauen, wie es weitergeht. Dankeschön.